die Zivilgesellschaft ist die Basis von allem. Und ich glaube, das muss man auch im Fall der Ukraine sagen, ist hier sehr, sehr besonders. Wir haben eine ganz starke Zivilgesellschaft, die sehr, sehr viel auffangen kann. Das ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Deswegen macht die Zivilgesellschaft ohnehin schon mehr als jede Gebernation oder jedes Projekt überhaupt machen kann. Und dementsprechend wird sie auch beim Wiederaufbau im Zentrum stehen.
Die Lage ist dynamisch, die Lage ist komplex. Das trifft aktuell auf viele Krisen in der Welt zu und gilt auch für die Situation in der Ukraine. Hier sind die Menschen bereits seit 3 Jahren mit dem bewaffneten Konflikt konfrontiert. Es droht der wohl härteste Winter seit 2022. Die Zukunft? Ungewiss. Und dennoch ist es wichtig, über sie zu sprechen. Denn viele Ukrainerinnen und Ukrainer wünschen sich vor allem eins: Perspektiven. Herzlich willkommen zur 4. Folge von Kappenmodus, dem Katastrophenpodcast vom Deutschen Roten Kreuz. Ich bin Marius und wir sprechen in der ersten Staffel über die humanitäre Lage in der Ukraine. Und das mache ich nicht alleine, sondern mit Expertinnen und Experten. Heute zu Gast ist Felix Hegeler. Felix ist Referent beim Auswärtigen Amt und dort im Bereich humanitäre Hilfe Europa und im Speziellen für die Ukraine tätig. Felix, schön, dass das geklappt hat. Du hast ja, das habe ich im Internet rausgefunden, Umweltwissenschaften und Agrarökonomie studiert. Wie kommt man dann dazu, sich im Bereich der humanitären Hilfe einzusetzen?
Ja, das stimmt. Vor allem im Auswärtigen Amt bin ich durchaus ein Exot, würde ich sagen, mit der Richtung, aus der ich komme. Letztendlich ist es so, ich habe genau mit den Umweltwissenschaften angefangen und bin dann langsam rübergeschweift, also ländlichen Entwicklung, Ernährungssicherheit, und war dann dort schon in der Entwicklungszusammenarbeit und auch Forschung, vor allem in Subsahara-Afrika tätig. Und das hat mich dann einfach in die internationale Zusammenarbeit geführt und dann war auch der Weg zur humanitären Hilfe nicht mehr weit, also ein Prozess.
Und wie bist du auf das Thema Ukraine gekommen oder warum bist du jetzt quasi Experte für ihren Bereich Ukraine? Du hast ja gerade schon Subsahara gesagt, das ist ja schon ein relativ großer Schritt, allein geografisch.
Tatsächlich ist es so, das muss man wohl dazu sagen, bei uns im Auswärtigen Amt, wenn man dort in den diplomatischen Dienst eintritt, so wie ich das gemacht habe, dann wird man erstmal vielseitig eingesetzt, entweder auf einer der vielen Positionen in der Zentrale oder halt an den Botschaften. Und ich bin dann bei der Ukraine gelandet. Ich wollte gerne zur humanitären Hilfe, das war mein Wunschziel, dort zu arbeiten. Aber dass ich für die Ukraine zuständig bin, war dann letztlich ja einfach gerade da, wo Personal benötigt wurde. Aber ich bin sehr froh darüber, die Ukraine ist mir sehr ans Herz gewachsen und die Arbeit mit den UkrainerInnen. Aber ich würde jetzt auch sagen, als ich angefangen habe, war ich weit davon entfernt, Experte zu sein. Ich spreche auch kein Ukrainisch. Ich war zwar ein paar Mal in der Ukraine, aber ich habe mich auch reingearbeitet. Aber ja, große Freude davon.
Du hast ja gerade schon deinen Arbeitgeber angesprochen, das Auswärtige Amt. Ja, was vielleicht viele, die zuhören, auch nicht wissen, ist, inwiefern ist es Aufgabe des Auswärtigen Amtes, sich ja im humanitären Bereich einzusetzen und gerade in so einem bewaffneten Konflikt zu engagieren?
Das Auswärtige Amt ist per se erstmal zuständig für die humanitäre Hilfe der Bundesrepublik Deutschland. Das ist ja klassisches Zuständigkeitsding, wie es bei Behörden typisch ist. Es gibt ja noch das andere große Haus, was in der internationalen Zusammenarbeit tätig ist, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die sind für die Entwicklungszusammenarbeit zuständig und die humanitäre Hilfe ist davor geschaltet, sozusagen auch zeitlich. Das ist die absolute Sofort-Nothilfe. Was ja die aufmerksamen Hörer des Podcasts wahrscheinlich auch schon wissen. Ihr sprecht ja schon seit ein paar Folgen darüber. Und die ist halt beim Auswärtigen Amt. Die humanitäre Hilfe, so wie sie beim Auswärtigen Amt dann durchgeführt wird, würde ich vor allem in zwei Säulen unterteilen. Einerseits sind wir Gebernationen und geben humanitäre Mittel in humanitären Krisen, dort, wo Menschen Not leiden. Und das wird dann über das Auswärtige Amt abgewickelt. Und das andere ist aber natürlich, dass wir auch humanitäre Diplomatie betreiben. Das heißt also, uns auch für das Einhalten des internationalen Völkerrechts und des internationalen humanitären Rechts einsetzen, auch höheren Ebenen verhandeln über humanitäre Zugänge und solcherlei Anliegen auch bearbeiten.
Okay, das heißt, allgemein hat die humanitäre Hilfe jetzt in eurer Arbeit einen sehr hohen Anteil und Stellenwert.
Ja, das würde ich schon sagen. Die humanitäre Hilfe ist ja vor allem etwas, was in den letzten Jahren extrem gewachsen ist. Deutschland ist natürlich schon immer verwurzelt im multilateralen System und zahlt ja auch viele Beiträge zu den Vereinten Nationen und den dort angegliederten Organisationen. Aber gerade die humanitäre Hilfe hat insbesondere über die Corona-Zeiten extremen Mittelaufwuchs gehabt und die humanitären Krisen auf der Welt haben ja auch nicht gerade abgenommen. Und dort hat Deutschland sich schon sehr engagiert und dementsprechend hoher Stellenwert auch im Auswärtigen Amt vorhanden gehabt.
Ja, ich glaube, das ist etwas, was wir oder die Kolleginnen Kollegen vom Deutschen Roten Kreuz gerade in der Auslandsarbeit auch sehr gut bestätigen können. Ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen auch kommen auf dein Fachgebiet oder auch das Hauptgebiet der ersten Staffel von diesem Podcast. Die Ukraine befindet sich aktuell im dritten Winter seit Beginn des Konflikts. Was erwartest du für Herausforderungen für die Menschen vor Ort, jetzt speziell auch auf den Winter bezogen?
Man muss natürlich sagen, jeder Winter, in den die ukrainische Bevölkerung geht, wird schwerer, da natürlich die Schäden an der Infrastruktur immer mehr zunehmen. Was jeder sicherlich mitbekommt, ja auch gerade in den Nachrichten, ist, dass die Energieinfrastruktur extrem unter Beschuss genommen wird, aber auch Wasserinfrastruktur wird massiv zerstört. Das zieht natürlich ohnehin schon extreme Belastungen nach sich und die sind natürlich im Winter umso größer.
Und hast du einen Einblick auch, wie die Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Roten Kreuz oder mit dem DRK dann genau aussieht?
Also wir arbeiten mit internationalen Organisationen zusammen, das heißt Organisationen, die der UN angegliedert sind, wie UNICEF oder das Welternährungsprogramm, mit dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes, mit dem ihr ja auch eng verbunden seid, dann mit rund 20 NGOs, internationalen, aber auch deutschen NGOs, genau, und dann schlussendlich natürlich dem Roten Kreuz und der Rotkreuzbewegung. Ein Großteil von eurer Förderung, die ihr über das Auswärtige Amt erhaltet, wird dann ja weitergegeben an das ukrainische Rote Kreuz. Und ich glaube, das Besondere an unserer Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und dann auch mit dem ukrainischen Roten Kreuz ist natürlich diese lokale Verwurzelung von den Rotkreuzbewegungen. Die erlauben uns wirklich in der Zusammenarbeit mit euch eine große Flexibilität, weil ihr einfach schnellen Zugriff auf viele Orte in der Ukraine direkt habt über euren ukrainischen Partner, ja, und dann einfach auch schnell reagieren könnt und auch überall in jedem letzten Örtchen auch mit einer freiwilligen Struktur verwurzelt seid. Und davon profitieren wir natürlich auch.
Ja, ich glaube, das ist allgemein so ein sehr großer Vorteil von so einem internationalen Movement, wie wir auch ganz gerne immer sagen, dass es halt diese vielen nationalen Hilfsgesellschaften, unsere Schwestergesellschaften gibt, die einfach vor Ort super gut vernetzt sind. Was sind eure Schwerpunkte jetzt speziell in der Ukraine, wenn man mal von den Herausforderungen vom Winter, du hast es ja gerade schon gesagt, absieht? Und wie hat sich das Engagement in den vergangenen Jahren vielleicht entwickelt? Was ist euer Fokus?
Die Bedarfe im Winter sind schon auch ein Schwerpunkt. Das ist natürlich vor allem auf der zeitlichen Achse dann immer zu einer bestimmten Zeit des Jahres. Aber genau, dann gibt es gerade im Winter halt die hohen Bedarfe auch an Energieträgern, mit denen die Menschen auch unabhängig vom Energienetz heizen können oder halt Decken oder Isolationen für Häuser. Das ist auf jeden Fall ein Schwerpunkt, diese Winterhilfe. Aber auch abseits davon hat sich mittlerweile Schwerpunkt der deutschen humanitären Hilfe rauskristallisiert. Wir machen sehr viel im Bereich mentale und psychosoziale Unterstützung oder auch genderspezifische Gewalt. Das sind Themen, die man im humanitären Hilfssprech vor allem unter das Cluster Protection fasst, also das Schutzcluster. Ja, und dort hat sich Deutschland eigentlich in der Vergangenheit in der Ukraine sehr hervorgetan.
Hast du da so ein paar Beispiele, also was diese oder hast du Einblick in die Projekte, wenn es gerade um so psychosoziale Gesundheit ist, auch ein Thema, das immer wieder im Podcast aufpoppt, egal mit wem ich spreche, wo ihr da spezifisch engagiert seid?
Es gibt ganz unterschiedliche Projekte. Es gibt nämlich auch in der Ukraine ja sehr unterschiedliche Bedarfsgruppen, die wir adressieren müssen. Es gibt aber einerseits zum Beispiel die Binnenvertriebenen, die oftmals schon mehrmals in der Ukraine vertrieben worden sind und für die es dann eher psychosoziale Unterstützung in den Gemeinden gibt, in welchen sie ankommen, wo es einerseits um Hilfe beim Ankommen, aber auch Verarbeiten von Flucht geht. Und dann gibt es aber natürlich auch psychosoziale und mentale Unterstützung direkt in den unmittelbaren Frontgebieten. Da sind es dann meistens mobile Teams, weil man natürlich keine festen Strukturen entwickeln kann. Ja, und dann gibt es besondere Zielgruppen natürlich, die wir besonders erreichen wollen, wie Kinder oder Menschen mit Behinderung.
Also vulnerable Zielgruppen,
und genau, sonst man das ja mal so zusammen. Das sind diese Projekte, von denen ich gerade gesprochen habe, also vor allem Projekte mit NGOs oder internationalen Organisationen, ja, die wir mit verschiedenen Partnern durchführen.
Und inwiefern unterscheiden sich die Bedarfe der Menschen vor Ort? Du hast es ja gerade auch schon gesagt, bedarfsgerechte Hilfe ist auch immer ein wichtiger Stichpunkt. Auch in verschiedenen Teilen des Landes, gibt's da große Unterschiede?
Das würde ich tatsächlich in diese Gruppen unterteilen, die ich gerade schon mal angeschnitten habe. Also wir haben einerseits die Binnenvertriebenen, die sich entweder in verschiedenen Teilen des Landes, aber du hast auch in der Westukraine natürlich ansammeln und dort versorgt werden müssen. Da geht es dann oft auch um Bargeldleistungen. Also die Menschen können dort natürlich selbstständig einkaufen gehen oder sich versorgen. Allerdings mangelt es einfach an finanziellen Mitteln. Aber halt auch solche begleitenden Maßnahmen, wie wir gerade drüber geredet haben, mit mentaler und psychosozialer Unterstützung. Aber gerade desto näher man an die Frontlinie kommt und desto mehr im Osten der Ukraine man sich bewegt, desto mehr sind die Menschen auch in Bewegung, weil die Lage dort natürlich auch viel dynamischer ist. Und desto mehr gibt es dann tatsächlich auch Collective Centers, also dort, wo Vertriebene ankommen, dort auch Unterkunft bereitgestellt bekommen müssen. Und das unterstützen wir auch. Mhm. Dann gibt es die sehr, sehr akuten Bedarfe an der Frontlinie, also dort, wo Menschen wirklich noch in Orten leben, die täglich unter Beschuss sind. Dort haben sie natürlich selbstständig oft keinen Zugang mehr zu Nahrungsmitteln oder Medikamenten oder jetzt im Winter auch zu Heizmaterialien. Also da geht es dann wirklich um diese ganz klassische humanitäre Hilfe, die Menschen mit dem zu versorgen, was sie einfach brauchen, um dort zu überleben. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die ja man oft gar nicht mehr so im Blick hat, aber die wir auch nicht vergessen dürfen, weil dort die Bedarf eigentlich am höchsten sind. Und das sind die Menschen in den besetzten Gebieten, also die quasi mittlerweile unter russischer Besetzung leben und wo wir gar keinen humanitären Zugang haben, aber die natürlich auch durch Luftangriffe in ihrem Leben dort sehr stark beeinträchtigt werden.
Vielleicht noch eine abschließende Frage dazu. Wie erhebt ihr diese Bedarfe, also diese größeren Gruppen dann auch so zu clustern, zusammenzufassen? Ich glaube, das ist auch was einige Hörerinnen und Hörer interessiert.
Sie werden gar nicht unbedingt nach diesen Gruppen geclustert, sondern nach so Bereichen, zum Beispiel, was ich eben angesprochen habe, dieser Protection-Bereich ist zum Beispiel einer, oder es gibt einen zu Wasser und Hygiene, oder es gibt einen zu Shelter, also Unterkünfte und räumlicher Schutz. Und diese ganzen Bedarfe werden aufgeschlüsselt. Das macht eine UN-Organisation, die heißt OCHA. Die gibt es eigentlich in jeder humanitären Krise, die dort die humanitäre Hilfe auch koordiniert. Und die machen jährlich Bedarfserhebungen und in der Ukraine auch immer noch eine Erhebung zum Winter. Und auf Basis dessen eigentlich richten mehr oder weniger alle Gebernationen auch dann ihre Hilfe aus. Aber natürlich koordiniert man sich auch noch mit der Europäischen Union natürlich in unserem Fall besonders eng, aber auch mit den anderen großen Geberländern. Und natürlich ganz wichtig für uns ist auch der Rücklauf von unseren Partnern und der ukrainischen Zivilgesellschaft. Darüber erfahren wir natürlich auch sehr viel, was vor Ort gebraucht wird. Und das alles zusammen ergibt dann so ein Bild, nach dem wir dann unsere Prioritäten auch ausrichten, in dem wir fördern möchten.
Ja, sehr interessant auf jeden Fall, was du erzählst. Und man sich das ja manchmal gar nicht so genau vorstellen kann, wie dann dieser Bedarf ermittelt wird, aber so auf jeden Fall sehr gut nachvollziehbar. Wir wollen in der Folge, deswegen heißt sie auch Zukunft, nicht nur über den akuten Bedarf quasi sprechen, sondern auch versuchen, so ein bisschen eine Perspektive aufzumachen, wie es weitergehen kann für die Menschen vor Ort. Deswegen habe ich das ja auch in der Einleitung so gesagt. 3 Jahre sind ein langer Zeitraum und es wird auch immer wieder betont, dass Deutschland der Ukraine auch nach dem möglichen Ende des Konflikts zur Seite stehen wird. Hierbei geht es ja nicht um den physischen Aufbau von Infrastruktur, da haben wir auch schon drüber gesprochen, sondern auch um soziale oder psychosoziale Aspekte. Das hat sich auch bei der Wiederaufbaukonferenz in Berlin dieses Jahr gezeigt. Was kann man in diesem Bereich jetzt schon tun, um die soziale und mentale Gesundheit der Menschen vor Ort zu verbessern? Und inwiefern könnt ihr euch als Auswärtiges Amt daran beteiligen?
Ich glaube, diese Bedarfe sind sogar besonders wichtig zu beachten, weil sie ja auch am langfristigsten eigentlich sind. Auch im Falle eines Endes des Konflikts bestehen sie weiter, weil es einfach diese Belastung der Menschen natürlich einfach nachhaltend ist. Deswegen ist es vor allem erstmal wichtig, dass man lange Projekte aufsetzt mit entsprechenden Laufzeiten, um die Menschen halt auch auf einen längeren Weg begleiten zu können. Und ich glaube, da können wir einfach als EBA-Nation vor allem selber etwas machen, wenn wir die Projekte auch sich so ausrichten lassen. Und das bedeutet irgendwie, dass man auch auf diesem klassischen Schema weggeht, wir liefern Nahrungshilfe oder wir liefern Brennstoffe hinzu, dass man irgendwie Projekte ganzheitlicher betrachtet. Also man sollte in der Projektkonzeption auch Faktoren einräumen, wie dass Kapazitäten ausgebaut werden, dass das Personal trainiert werden kann, auch das Personal zum Beispiel mental und psychosozial betreut wird. Und ich glaube, wenn man dafür als Geber auch Möglichkeiten einräumt, dass die Projektpartner ihre Projekte so ausgestalten können, dann ist schon mal viel gewonnen. Und das ist so ein großer Teil, den wir dazu beitragen sollen. Ansonsten auf der fachlichen Ebene vertrauen wir natürlich dann auch unseren Partnerorganisationen, dass sie die richtigen Auswahl von Instrumenten finden.
Jetzt könnte man sich ja denken, dass vielleicht ein bisschen paradox ist, schon jetzt an Wiederaufbau oder dieses Nachhaltige schon in den Fokus zu rücken, während der Konflikt ja immer noch läuft. Was würdest du dazu sagen?
Ja, ich glaube, es ist gar nicht so paradox, weil gerade in der Ukraine sind wir ja in der Situation, dass wir mit dem staatlichen Apparat auch der Ukraine und mit der Regierung ein starkes Vertrauensverhältnis haben. Da ist es dann durchaus möglich, natürlich auch gerade die Gebiete, die zum Beispiel am Anfang des Konflikts besetzt waren, dass man dort auch direkt schon Wiederaufbau leistet. Ein sehr gutes Beispiel ist dafür das Minenräumen. Natürlich können Gebiete, die vermint waren, dann jetzt auch wieder entmint werden, damit dort die Menschen auch wieder ein alltäglicheres Leben haben können, indem sie einfach Bewegungsfreiheit ganz klassisch dazu gewinnen. Und so zieht sich das durch alle Bereiche, dass man auch schon den Wiederaufbau direkt mitdenkt.
Wenn wir zurückgehen auf den sozialen Wiederaufbau, also nicht nur Infrastruktur und das, was du gerade gesagt hast, welche Rolle sollte die Zivilgesellschaft dabei spielen?
Die Zivilgesellschaft spielt natürlich immer die zentrale Rolle. Also die Zivilgesellschaft ist die Basis von allem. Und ich glaube, das muss man auch im Fall der Ukraine sagen, ist hier sehr, sehr besonders. Wir haben eine ganz starke Zivilgesellschaft, die sehr, sehr viel auffangen kann. Das ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Deswegen macht die Zivilgesellschaft ohnehin schon mehr als jede Gebernation oder jedes Projekt überhaupt machen kann. Und dementsprechend wird sie auch beim Wiederaufbau im Zentrum stehen. Und sie wird die Ukraine auch wieder aufbauen. Das macht niemand von außen, das machen die Ukrainer in ganz alleine.
Finde ich das so sehr schön zusammengefasst und auch ja die Wichtigkeit herausgehoben. Ich finde, das Gespräch hat sehr gut gezeigt, wie wichtig es ist, trotz oder gerade wegen der aktuell sehr herausfordernden Lage, an die Zukunftsperspektiven der Menschen zu denken. Also das Stichwort Nachhaltigkeit in der Projektaufsetzung, was du ja auch gesagt hast. Und eben nicht erst, wenn der Konflikt vorbei ist. Ich fand es spannend, was du von deiner Arbeit erzählt hast, vor allem, als es darum ging, ja, wie man die Bedarfe erfasst und wie wichtig die Zivilgesellschaft für eine Zukunft ist, die nachhaltig gestaltet werden muss. Und warum Wiederaufbau eben nicht erst nach einem Konflikt zum Thema werden kann. Wenn ihr mehr zu unserer gemeinsamen Arbeit lesen wollt, schaut gern in den Shownotes vorbei. Da verlinke ich euch unsere Länderseite zur Ukraine. Dort bekommt ihr immer einen aktuellen Überblick zur humanitären Lage und dem wichtigen Engagement gemeinsam mit dem ukrainischen Roten Kreuz. Und ihr habt die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Entweder mit einer Spende, falls ihr das könnt, oder ihr abonniert uns und gebt uns eine positive Bewertung, wo auch immer ihr uns gerade hört. Das hilft uns sehr weiter und füttert den berühmt-berüchtigten Algorithmus. Zum Abschluss will ich wie immer die letzte Frage an meinen Gast stellen. Felix, die Lage weltweit, das ist ja auch schon angesprochen, ist mindestens herausfordernd. Manche Menschen würden sogar sagen, in vielen Teilen der Welt sehr schwierig oder angespannt. Was gibt dir trotz der wachsenden Konflikte in der Welt Hoffnung und warum blickst du zuversichtlich in die Zukunft?
Tatsächlich muss ich sagen, dadurch, dass ich ja auch im humanitären Sektor dann arbeite, habe ich dieses desillusionierende Gefühl gar nicht in der Form, wie man das vielleicht hat, wenn man tagtäglich die Nachrichten anschaltet und dann einfach immer wieder die Zahlen und Bilder vorgesetzt bekommt. Das geht mir tatsächlich nicht so, weil wenn man zusammenarbeitet mit den Menschen und den Organisationen, dann sieht man ja auch jeden Tag, dass es Erfolg gibt. Und es ist ja auch so, dass wir Sachen schaffen und Erfolge entstehen. Und deswegen hat man automatisch auch die Hoffnung, auch wenn der Berg vielleicht immer größer wird, schaffen wir irgendwie dann ja auch immer wieder einen Teil davon weg. Und deswegen mache ich diesen Job eigentlich sehr gern und blicke auch mit Hoffnung in die Zukunft.
Sehr schön, das freut mich. Und bei dem Schlusswort, ich dachte, dabei können wir es jetzt gut verlassen. Nochmal danke, dass du da warst.
Dankeschön.